ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Bach-Episoden hier in unserem Bach-Kanal. Also einer Reihe, in der wir uns biografisch Bach etwas nähern. Und heute geht es um die Kindheit von Johann Sebastian Bach in Eisenach und natürlich um seine ersten musikalischen Eindrücke. Fürchte dich nicht, eine Motette von Johann Christoph Bach, dem Eisenacher Stadtorganisten, auf den wir hier noch ganz intensiv natürlich eingehen werden in dieser Folge. Michael Bach wurde geboren am 21. März 1685, ist zwei Tage später in der Georgenkirche in Eisenach getauft worden auf den Namen Johann Sebastian. In der Familie, kann man sagen, war das jetzt kein Traditionsname. Ja, also sowas wie Johann Christoph oder das haben wir schon festgestellt. Auch Heinrich gibt es immer mal mehrfach, aber Sebastian nicht. Wie kam es zu diesem Namen?
Das weiß ich tatsächlich, mein lieber Bernhard. Weil hier Ambrosius Bach und Elisabeth, das ist ja die Mutter, einer Tradition gefolgt sind, die sehr häufig anzutreffen ist, dass man nämlich dem Sprössling die Namen gibt, die Paten haben. Und Johann Sebastian Bach hatte zwei Paten. Das wird ja immer schön in den Kirchenbüchern aufgezeichnet, wer praktisch den Täufling aus der Taufe gehoben hat. Mhm. Das machen ja die Paten und gehen ja damit so eine Art Bündnis ein, dass sie auch sagen, wir stehen dem kleinen Spross da in guten wie in bösen Tagen bei. Also auch im Zweifelsfall, wenn die Eltern sterben sollten, sind wir diejenigen, die sich um ihn kümmern und ihn im Glauben halten, aber eben auch im Leben halten, bei der Stange halten. Ja, und der eine war der Stadtpfeifer von Gotha, ein gewisser Sebastian Nagel. Mhm. Und eben von Herrn Nagel kam der Sebastian. Ob der Johann jetzt einfach nur deshalb gewählt wurde von den Eltern, weil eben sozusagen in Anlehnung an Johannes den Täufer Johann Sebastian Bach getauft wurde, wissen wir nicht. Aber es könnte auch sein, dass der zweite Pate, Johann Georg Koch, für den Johann gesorgt hat, der seines Zeichens war Eisenacher Forstbedienter. Und wenn ich jetzt aber gesagt habe, die Eltern wählen die Paten aus, damit die auch im Falle eines Falles den Sohn durchbringen können, da war die Wahl leider etwas schlecht getroffen, denn der Sebastian Nagel, der ist schon zwei Jahre später in Gotha gestorben. Und der Johann Georg Koch, also der eisenachische Forstbediente, der starb noch 1685. Also beide Paten innerhalb von zwei Jahren tot.
Also die hat Johann Sebastian Bach gar nicht mehr bewusst kennengelernt. Ja. Aber auf erste musikalische Eindrücke musste er nicht lange warten. Das ging wahrscheinlich sofort los nach der Geburt. Also nicht nur zur Taufe, die in der Georgenkirche vielleicht ja mit Orgelmusik umgeben war, sondern Bach wuchs auf im Hause des Chefstadtpfeifers von Eisenach. Erzähl uns doch noch ein bisschen was über Ambrosius Bach.
Ja, also man kann sich von ihm ein gutes Bild machen, weil sich ja tatsächlich ein Porträt erhalten hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal googeln Ambrosius Bach, dann sieht man dieses Bild. Das ist ein stattlicher Mann, für mich sieht er ein bisschen aus wie ein Förster mit diesem Oberlippenbart. Im Hintergrund erkennen Sie die Wartburg, das ist auch der beste Beleg, dass es eben wahrscheinlich wirklich Ambrosius Bach ist, denn dieses Bild ist in der Familie überliefert worden. Wahrscheinlich hat Johann Sebastian Bach selber besessen. Später auf jeden Fall Karl Philipp Emanuel Bach und dadurch ist es überliefert worden. Und er hatte einen sehr, sehr feinen Mantel an, eine Art Kimono, also sehr modisch gekleidet. Das wirkt auch sehr wohlhabend. Ich meine, der wird jetzt nicht super, super gut verdient haben, aber er war eben der Leiter der Eisenacher städtischen Musik. Das heißt, er hat an jedem Begräbnis, an jeder Hochzeit vor allem mitverdient. Alles, was öffentliche Musik war, wurde von ihm organisiert. Er hat auch bei Hofe in Eisenach, also Sachsen-Eisenach, ein Herzogtum, da hat er auch regelmäßig musiziert. Er scheint sehr, sehr gut vernetzt gewesen zu sein, sehr angesehen. Also gestorben ist dann 10 Jahre später. Da heißt es in einer Eingabe der Nachkommen, dass man davon ausgeht, dass er, Zitat, durch seine Musikkunst und sonderlicher Art immer jedermann vergnügt hat.
Ja, also war schön. Ja,
das ist eigentlich, wenn man das so selbstbewusst schreiben kann, als Nachkomme von ihm, das bedeutet, glaube ich, schon irgendwas. Also er ist sicherlich ein großer Virtuose gewesen. Er war ja auch nicht der einzige Stadtpfeifer in seiner direkten Familie. Also wie gesagt, sein Vater Christoph Bach war Stadtpfeifer und Hofmusikus in Erfurt, beziehungsweise im Hofmusiker dann in Arnstadt gewesen. Johann Ambrosius, beide Brüder, waren auch Musiker. Der eine, der Johann Christoph, war Stadtpfeifer in Arnstadt, also der Kollege in Arnstadt sozusagen. Und der andere, der war Kantor in Schweinfurt, Georg Christoph Bach. Also insofern müssen wir davon ausgehen, das ist ein Haus, wo Musik die erste Geige spielt, wahrscheinlich voller Instrumente. Ja. Und ich meine, die beiden, also Johann Ambrosius hat ja eine gewisse Elisabeth Lämmerhirt geheiratet. Die beiden hatten insgesamt 8 Kinder. Johann Sebastian Bach war schon das Nesthäkchen, also wirklich das letzte gemeinsame Kind. Aber hier ist es auch wieder so, die beiden älteren Brüder, die tatsächlich erwachsen wurden, Johann Christoph und Johann Jakob, sind beide auch wieder Musiker geworden. Johann Christoph Organist in Ortruf. Und Johann Jakob, der ist eigentlich am ehesten in die Fußstapfen von Ambrosius Bach getreten, der hat sich erstmal einer Oboistenkompanie angeschlossen und wurde dann Hofmusikus in, Achtung, Stockholm. Also der ist nach Schweden gegangen, hat auch eine Schwedin geheiratet. Also insofern ganz viel Musik in diesem Haushalt.
Und nun habe ich das schon am Anfang so ein bisschen erwähnt, auch mit der einleitenden Musik. Entscheidend neben dem Vater war natürlich für den jungen Johann Sebastian Bach derjenige, der in Eisenach Orgel gespielt hat, in der Georgenkirche, in der Stadtkirche, die maßgeblich war, Johann Christoph Bach. Welchen Einfluss hatte er denn mutmaßlich auf den kleinen Johann Sebastian?
Na, das Wort mutmaßlich ist ja ganz wichtig. Ja. Wir wissen überhaupt nichts Konkretes. Mhm. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass dieser Johann Christoph Bach, der Cousin von Bachs Vater Ambrosius Bach, ein begnadeter Organist war. Ab 1665 schon war er der Stadtorganist von Eisenach, also hat jeden Sonn- und Feiertag in der Georgenkirche gespielt, hat zugleich bei Hofe dort musiziert und er ist, wenn man so will, wahrscheinlich der höchstrangige, bekannteste Kirchenmusiker, den damals Eisenach hat. Seine Werke, die überliefert sind, sind allesamt unglaubliche Meisterwerke und wir müssen uns ja klar machen, Johann Sebastian Bach machte dann natürlich eine Bildungslaufbahn durch, wie jedes männliche Kind in Eisenach. Er ist mit 8 Jahren dann auf die Schule gegangen und war dann sicherlich sofort Mitglied der Kurrende. Und dieser Schulchor hat jeden Sonn- und Feiertag in der Kirche gesungen. Und was werden die musiziert haben? Sicherlich sehr oft Werke von Johann Christoph Bach, vielleicht auch unter seiner Leitung. Auf jeden Fall, und das kann man mit Fug und Recht sagen, die ersten Töne, die Johann Sebastian Bach gehört haben wird von einer großen Orgel, die werden gekommen sein von Johann Christoph Bach, weil er nun mal in die Kirche, in die der kleine Sebastian jeden Sonn- und Feiertag gehen musste, mit dem Schulchor, aber auch mit seinem Vater, der Stadtpfeifer war und Kirchenmusik macht, die Orgeltöne kamen vom Stadtorganisten und das war dieser Johann Christoph Bach.
Und da hören wir doch an dieser Stelle nochmal ein Werk von Johann Christoph Bach.
Thank you.
Johann Christoph Bach, also der Komponist, der vermutlich neben dem Vater den meisten Eindruck gemacht hat auf den jungen Johann Sebastian. Mal eine kleine Zwischenfrage. Du hast gesagt, er hat immer zugeguckt, der kleine Johann Sebastian, ganz sicher, wie der Cousin des Vaters da Orgel gespielt hat. Aber ist denn schon möglich, dass Bach da vielleicht selbst schon mal bei seinem Verwandten sich auf die Orgelbank gesetzt hat? Wenigstens ein paar Tasten gedrückt hat? Jetzt dürfen wir ruhig mal spekulieren.
Ja, also ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Weil wir müssen uns ja klar machen, also spätestens mit 10, 11 Jahren war in der Familie klar, bei ihm läuft es auf eine Organistenlaufbahn hinaus. Und das muss sich ja irgendwie zeitig abgezeichnet haben. Und wir haben leider von diesem Johann Christoph Bach zwar eben knapp 2 Dutzend Vokalwerke. Bei den Tastenwerken ist es ein bisschen schwierig. Also große Orgelmusik von ihm hat sich nicht erhalten. Aber er muss ein wahnsinnig eindrucksvoller Organist gewesen sein. Ich habe vor einigen Jahren mal in Jena im Universitätsarchiv ein Empfehlungsschreiben entdeckt, das ein Jenaer Professor für den Sohn von Johann Christoph Bach, den Johann Nikolaus Bach, den späteren Jenaer Bach, geschrieben hat, als der sich nach Jena beworben hat. Ich glaube im Jahr 1705. Und da verweist dieser Jenaer Professor, Syrbius heißt er, im Grunde darauf, dass eben Johann Nikolaus Bach der Sohn vom berühmten Johann Christoph Bach in Eisenach ist. Und das beschreibt er folgendermaßen, und das finde ich also ganz, ganz tolles Zitat. Es ist dieser junge Herr Bach ein sehr fundamentaler Organist, der nach den allersolidesten und auch neuesten Prinzipien von seinem seligen Vater Johann Christoph, Stadtorganist zu Eisenach, unterrichten worden. Welcher ein recht Mirakul, also ein Wunder von einem Organisten war und deswegen von dem berühmten Parelbe, Organisten zu Nürnberg, dem sich nicht leicht einer vorziehen wird, über 1000 andere Organisten estimiert wurde, also bewundert wurde. Also mit anderen Worten, Syrbius behauptet da eben, Johann Christoph Bach, also unser Eisenacher Bach, ein Wunder von einem Organisten, über den selbst der berühmte Parelbe, und das war eigentlich der berühmteste mitteldeutsche Organist seiner Zeit, gesagt hätte, der ist besser als 1000 andere. Ja, und es wird sogar in der Familie Bach selbst tradiert, das steht wiederum in dieser Familienchronik, wenn der Orgel gespielt hätte, hätte er eigentlich nie unter 5-stimmig es gemacht. Und ich meine, das alles erinnert doch irgendwie total dann an das, was Johann Sebastian Bach dann wiederum in seiner Zeit besonders macht. Und deswegen würde ich mich überhaupt nicht wundern, wenn der ganz, ganz junge Sebastian Bach, also das Kind Johann Sebastian Bach, ehrfurchtsvoll, begeistert, aber mit dem Puls, es ihm gleich zu tun, auf das Orgelspiel von diesem Johann Christoph Bach gehört und auch reagiert hat.
Wahrscheinlich haben ja die Beine noch nicht aufs Pedal gereicht. Das ist ja oft bei Kindern das Problem. Aber das hat ja damit nichts zu tun, dass man unterbewusst was wahrnimmt. Ja. Und bei so einem genialen Menschen wie Johann Sebastian Bach wird das in der Kindheit schon sehr entwickelt gewesen sein. Und vielleicht gab es ja schon ein paar Unterrichtsstunden, wenigstens Manualiter. Das können wir nicht nachweisen. Aber wir im Bach-Kanal dürfen das vermuten.
Und was wir ja auch mal zumindest uns auch noch vorstellen können, ist, es wird ja dann später für Bach wichtig in der Ohrtrufer-Zeit. Und dann, wir kommen ja auch noch zu dieser Episode in Lüneburg. Bach geht ja dann irgendwann nach Lüneburg, weil er eine so schöne Sopranstimme gehabt haben soll. Und da kriegt er ja dann so einen Sonderstatus als sogenannter Mettenschüler mit freier Kostenlogie. Also der muss als Knabe unglaublich schön gesungen haben. Wie weit das jetzt als 8-, 9-, 10-Jähriger schon ausgeprägt war, wissen wir nicht. Würde mich aber auch nicht wundern. Wer weiß, das fällt doch auch sofort auch einem Organisten auf, zumal wenn das der Sohn ist vom eigenen Cousin. Und die ja eh ständig miteinander musizieren, weil, wie gesagt, der eine ist der Oberstadtpfeifer, der andere ist der Oberorganist. Gerade auch außerhalb der Kirchen, wenn es um den Cembalo ging, das hat natürlich der Stadtorganist gespielt. Also deswegen, die werden auch in ihren Häusern ein- und ausgegangen sein. Und natürlich wurde da geguckt, was haben die Söhne drauf. Und es war auch klar, die müssen irgendwann mal übernehmen. Und deswegen müssen sie rangeführt werden. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass im Haushalt von Ambrosius Bach, also von Bachs Vater, im Grunde nur delikateste Musik gespielt wurde und Musik überhaupt den ganzen Tag bestimmte.
Yeah.
Wie sieht denn das aus mit der Schulbildung von Johann Sebastian Bach? Du hast ja schon
interessantes
gesagt,
Thema.
Ist in die Lateinschule gekommen. Mhm. Da gibt es doch einige Quellen immerhin, die uns ein bisschen einen Weg weisen können.
Also die konkretesten Quellen, die wir haben, sind Schülerverzeichnisse, mhm. die für jedes Jahr belegen, wer in welcher Klasse war. Und dann steht dann auch immer noch dahinter, wie viele Tage sie pro Jahr gefehlt haben. Mhm. Und diesen Schülerverzeichnissen können wir erstmal entnehmen, dass eben Bach, als er da als Achtjähriger erstmals in die Schule kam, in die Quinta, also in die fünfte Klasse, aufgenommen wurde. Und diese Klasse hatte immerhin 81 Schüler. Jahr darauf ist er dann schon in der Quarta, die hat 74 Schüler. Und die Reihenfolge, wie die Namen aufgelistet werden, ist nicht alphabetisch, sondern offenbar dem Leistungsstand entsprechend. Also die Besten ganz oben, die Schlechtesten mhm. ganz unten. Und der Bach taucht konstant so im ersten Drittel auf. Mhm. Also er war schon einer der leistungsstärkeren Schüler. Was ganz interessant ist, die Fehltage. Ja, also wir können mhm. jetzt hier wirklich so ein bisschen ihm nachträglich ein Zeugnis ausstellen.
Ja.
Und da sehen wir, also dass er eben in dem Schuljahr 1693-94 59 Fehltage hatte. Und 1694, 95 sogar 103
Das ist
Tage.
Ja sehr viel.
Das ist verdammt viel, mhm. also praktisch jeder dritte Tag. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, was, hat er vielleicht viel gekränkelt? Haben seine Eltern ihn manchmal nicht in die Schule gehen lassen? Musste er vielleicht schon in der Stadtpfeiferei aushelfen? Wir können das nicht so richtig beantworten. Es gibt auch allerdings wirklich aus weit späterer Zeit, also spätes 18. Jahrhundert, Berichte, dass es in dieser Schule auch manchmal sehr gewalttätig zugegangen sein soll. John L. Gardiner zitiert das in seiner Bach-Biografie. Ich bin vorsichtig, ob man das so eins zu eins auf die Bach-Zeit übertragen kann. Aber das könnte zum Beispiel ein Grund auch dafür gewesen sein, dass die Eltern manchmal gesagt haben, bleib besser zu Hause. Vor allem muss man sagen, das Ganze ist insofern zu relativieren, als tatsächlich auch andere Schüler mhm. ähnlich hohe und teilweise noch höhere Fehltage hatten. Also offensichtlich war das mit dieser Schulpflicht, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie komplett frei, aber offenbar gehörte es auch dazu, dass man häufiger mal seine Kinder zu Hause behielt. Vielleicht ist es am Ende wirklich so gewesen, dass die einfach mithelfen mussten bei bestimmten Dingen. Oder der Ambrosius gesagt hat, pass auf, heute ist es mal sinnvoller, wenn du von früh bis abends an der Taste oder an der Geige oder wie auch immer übst.
Also, da haben wir ihn noch geoutet als einen Schüler, der viel gefehlt hat. Gibt es denn sonst irgendwelche Quellen von Bach aus seinen ersten 10 Lebensjahren, also aus dieser Eisenacher Zeit?
Also leider, leider nein. Mhm. Und leider, leider, also das ist jetzt wirklich ein bisschen ein tragischer Umstand. Also dieses 10. Lebensjahr, das ist ja dann ein neuralgischer Punkt mhm. in seiner Biografie. Da gibt's ja einfach mal zwei wirklich dramatische Erlebnisse. Im Mai 1694 stirbt seine Mutter, im Februar 1695 sein Vater. Also plötzlich ist er weise. Und das bringt die Quellen dann so ein bisschen zum Sprudeln. Aber wie gesagt, das ist jetzt eigentlich schon ein Cliffhanger
auf
die nächste Folge.
Ja.
Aber vorher muss man sagen, nichts Konkretes. Also ich hatte irgendwann mal angefangen, so mir systematisch irgendwelche Stipendien und Legateunterlagen anzuschauen aus dem Umfeld von Eisenach. Es gab ja viele wohlhabende Kaufmänner oder manchmal auch reiche Witwen, die irgendwie starben und dann so ein Legat vermacht haben, um dann irgendwelche jungen Talente daraus zu fördern. Also aus diesen Zinsen. Mhm. Ja, also wie so Stipendien. Und da konnte man sich bewerben und da gibt es manchmal wirklich so bündelweise Bewerbungen von Schülern, die dann beschreiben, warum es lohnt, die zu fördern. Aber da ist leider nichts von Johann Sebastian Bach dabei. Er ist jetzt auch noch nicht mal 10 Jahre mhm. alt. Das ist einfach auch noch zu zeitig dafür. Und es wird wahrscheinlich echt schwer, hier überhaupt noch mal richtige Primärdokumente zu finden. Also diese ersten 10 Lebensjahre, die bleiben irgendwie ein weißer Fleck oder ein Fleck, den man sich wirklich nur irgendwie zusammenreimen kann. Was sicherlich prägend war, ist dieser Stadtpfeiferhaushalt, in dem Bach ist, in dem er eben auch nicht das einzige Kind ist. Es gibt die älteren Geschwister und es gibt überhaupt sehr, sehr viel Musik in dieser Stadt. Denn natürlich auch bei Hofe wurde eifrig musiziert und das ist wahrscheinlich das, mit dem wir uns irgendwie abfinden müssen.
Aber es ist ein schöner Nährboden, um nochmal ein schönes Bild reinzubringen, was ja wichtig ist für die weitere musikalische Entwicklung von Johann Sebastian Bach. Damit geht's weiter in der nächsten Woche. Dann gehen wir nach Ohrdruf gemeinsam mit Johann Sebastian Bach. Heute hören wir zum Abschluss aber ein großes Werk von Johann Christoph Bach, diesem Stadtorganisten, den wir so gewürdigt haben in dieser Folge aus Eisenach. Es erhob sich ein Streit. Michael, das ist etwas, was zu deinem Namenstag passt, glaube ich, ne?
Ja, Michaelis Kantat oder Michaelis Konzert. Und ich muss sagen, ein unglaubliches Stück. Und das hat auch die Bach-Familie so schon empfunden. Also dieses Stück ist tatsächlich über das Altbachsche Archiv überliefert. Und es gibt eine sehr schöne Bemerkung von Karl Philipp Emanuel Bach, dem zweitältesten Sohn Johann Sebastian Bachs. Der hat dieses Stück mal dem ersten Bach-Biografen Johann Nikolaus Forkel ausgeliehen. Und als er das getan hat, hat er dazu in einem Brief Folgendes geschrieben. Und das ist wirklich also eine absolute Adelung dieser Musik seines Vorfahrens. Zitat: Ich habe das Vergnügen, Ihnen etwas aus meinem alten bachischen Archive zu überschicken, nämlich zwei Stücke von dem braven Johann Christoph. Ich bitte Sie, sie mir gelegentlich und gut konserviert, weil sie doch etwas mürbe sind, wieder zurückzuschicken. Das 22-stimmige Michaelis-Konzert ist ein Meisterstück. Mein seliger Vater, also Johann Sebastian Bach, hat es einmal in Leipzig in der Kirche aufgeführt und alle waren über den Effekt erstaunt.
So war jetzt ein kurzer Auszug aus dem geistlichen Konzert. Es erhob sich ein Streit für den Michaelistag, komponiert vom Eisenacher Stadtorganisten Johann Christoph Bach. Und dieses Werk hat möglicherweise auch der junge Johann Sebastian Bach in Eisenach gehört. Ja, und dieser Eindruck hat sich offenbar tief bei ihm eingebrannt. Erstaunlich ist die Ähnlichkeit dieses Stückes zu Johann Sebastian Bachs gleichnamiger Michaeliskantate aus Leipzig von 1726. Die beginnt auch mit dem Text »Es erhob sich ein Streit« und da gibt es am Anfang ein ganz vergleichbares Schlachtgetümmel.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.